Alle beteiligten Personen am Boden haben einen Feuerball in der Luft gesehen. Beide Maschinen gehen zu Boden und schlagen 80 Meter voneinander entfernt auf. Alle Personen an Bord beider Maschinen sterben. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Aircrash Podcast. Mein Name ist Sebastian, ich bin der Host dieser Show und ja, wir waren eine ganze Zeit lang verschwunden. Ich bin ja immer sehr selbstironisch und deshalb erzähle ich jetzt einfach, dass die letzte längere Pause war und dass das alles ganz, lassen wir das einfach bleiben. Die letzten Wochen und Monate war bei mir ziemlich, ziemlich viel los. Ich bin privat umgezogen, mein Ladengeschäft ist umgezogen, wir haben die Wings and More Convention in Mönchengladbach ausgetragen. Ganz nebenbei habe ich auch noch ein bisschen bearbeitet, mit ein, zwei gesundheitlichen Themen mal wieder gekämpft und ja, das ist so die Kurzfassung, was da so los war in den letzten Wochen. Ja, und für den großen Rest, das große Thema, das mich auch umtrieben hat, bin ich ganz ehrlich, möchte ich heute einfach mal ganz, ganz offen mit euch sprechen. Offenheit ist ja in diesen Zeiten ein bisschen ein schwieriges Thema. Deshalb jetzt einfach mal frei raus. Ich habe relativ lang darüber nachgedacht, ob und wie man in diesem Podcast den Krieg in der Ukraine behandeln sollte. Bei dem, was wir hier machen, wandeln wir permanent auf einem schmalen Grat zwischen Moral, Informationen und natürlich letzten Endes auch Reichweite. Wir sprechen in den meisten Folgen über Themen, die mit Tod und Leid zu tun haben. In vielen Folgen ist es so, dass Angehörige von Opfern uns zuhören und das ist moralisch wirklich nicht immer ganz leicht. Die moderne Welt ist böse. Anfeindungen nach der Germanwings-Folge und nach MH370 stecken mir ehrlich gesagt auch da noch ein bisschen in den Knochen. Als dieses Projekt hier größer geworden ist, war mir absolut bewusst, dass sowas passieren würde, aber ja, dass es derartige Ausmaße annimmt, hätte ich jetzt einfach nicht gedacht. Ich habe vor allem ganz, ganz fest damit gerechnet, dass solche Angriffe so aussehen, dass man doch über solche Themen nicht berichten kann, dass das pietätlos wäre und so weiter und so fort. Darauf war ich komplett vorbereitet. Aber das ist tatsächlich bis jetzt ganz, ganz, ganz selten passiert. Anfeindungen sehen eher so aus, dass man mir vorwirft, dass ich zu emotional sei, dass ich das Geschehene nicht richtig wiedergebe und dass wir das, was wir hier erzählen, sowieso alles falsch sei. Diese Mails und Nachrichten, vor allem aber auch YouTube-Kommentare, kommen übrigens ausschließlich zu Themen, die auf ein breites Medieninteresse stoßen und sind oft schon in den ersten Worten zu widerlegen. Trotzdem geht es mir schlicht und ergreifend auf den Sack. Und da schlage ich jetzt die Brücke zur Ukraine. Ich denke, dass das Thema sehr, sehr viele Menschen im Moment belastet. Wir haben einen ekelhaften, schwachsinnigen und unglaublich brutalen Krieg mitten in Europa. Das ist ein Krieg, der schmutzige Seiten hat, die so völlig neu sind. Jeder kann seine Meinung, seine Ideologie und all das offen und anonym im Internet zeigen. Auch die Gegner in dem Krieg kämpfen mit Missinformationen gegeneinander. Ich möchte kein Teil dieser Propaganda sein und ich sehe auch nicht, wie ich einen sinnvollen informationstechnischen Beitrag dazu leisten könnte. Ich habe zu Anfang des Krieges einen Sachspendenaufruf gestartet und hunderte Verbandskästen und Medikamente in die Ukraine bringen lassen. Das wäre ohne die Reichweite dieses Podcasts nicht möglich gewesen und ich möchte wirklich jedem, der sich da beteiligt hat, an der Stelle nochmal von Herzen danken. Das Ganze hat super gut geklappt, die Sachen sind da angekommen. Jeder, der uns da was geschickt hat, und das waren echt viele Sachen, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der Patrick im Chat ist. Leon, ist der Patrick im Chat? Okay, vielleicht meldet er sich ja noch, falls der Patrick zuguckt. Der Patrick hat parallel dazu in Hamburg ein bisschen was organisiert und hat die Sachen uns dann allen alles geschickt. Das möchte ich da nochmal gesondert hervorheben und das hat mich echt mega gefreut. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, natürlich haben uns auch viele Nachrichten zum Thema AN-225 erreicht. Vielleicht machen wir da mal ein Special drüber, aber mit Sicherheit nicht über die sinnlose Zerstörung von diesem Flugzeug. Da so viele von euch meine Meinung wissen wollten, sage ich sie jetzt ganz kurz und knapp. Die Antonov An-225 ist für immer Geschichte. Die bis zuletzt geflogene Maschine ist so schwer zerstört, dass ein Aufbau nicht nur unwirtschaftlich ist, sondern auch allgemein nicht möglich. Die zweite Maschine ist wirtschaftlich nicht fertigzustellen. Und damit ist alles, was ich zu dem Thema zu sagen habe, wirklich verbindlich gesagt. Und auch zu dem Krieg in der Ukraine an sich wird in diesem Podcast nicht weiter gesprochen werden. Und deshalb machen wir jetzt auch einen ganz harten Cut und kommen auf jeden Fall mal zu positiveren Themen. Übrigens werde ich mir heute Hinweise auf unsere Patreon- und PayPal-Community sparen. Wir machen jetzt erstmal ein paar Folgen, bevor wir um Unterstützung zu werben. Wir, das sind nämlich nicht mehr nur Leon und ich, es gibt Zuwachs im Team von Aircrash Podcast. Ich habe schon letztes Jahr mehrfach geäußert, dass ich gerne wieder eine Co-Moderation hätte. Und im Hintergrund habe ich da in der Podcast-Szene auch wirklich aktiv gesucht, Gespräche geführt, alles Mögliche. Allerdings mit mehr so weniger Erfolg. Kann ich auch total verstehen, weil es ist halt ein Thema, für das man schon eine gewisse Begeisterung im Endeffekt mitbringen sollte. Long story short, wir haben eine neue Co-Moderatorin und ich freue mich wahnsinnig, mit ihr zu arbeiten. Darf ich vorstellen, Linda, einen wunderschönen guten Tag. Hi.
Hallo Sebastian.
Grüße dich, schön, wie geht's dir heute? Ja, sehr, sehr gerne. Wie geht es dir?
Oh, ich bin ein bisschen aufgeregt. Du hast mich ja so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen, indem wir hier sofort live gehen, ohne vorher zu proben, ohne alles. Deswegen.
Aber nur minimal.
Minimal.
Ja, die Nervosität wird sich legen. Das ist immer eine lustige kleine Runde hier, in der wir hier quatschen. Ist auch kaum öffentlich einsehbar. Von daher gibt es keinerlei Grund, in irgendeiner Form nervös zu sein. Linda, ich habe mir mal einen ganz kurzen Steckbrief von dir zusammengebaut. Du bist selbst Privatpilotin, fliegst überwiegend PA-28, bist bei Instagram sehr aktiv, hast dort auf deinem fast ausschließlich luftfahrtbezogenen Kanal über 11.000 Follower, bist Autorin beim Aero-Kurier.
Gelegentlich, ja.
Und Gelegenheitsautorin. Gelegenheitsautorin. Okay, wir korrigieren das. Gelegenheitsautorin.
Sehr gut.
Ja, und das ist ja schon eine ganze Menge sehr direkter Luftfahrtbezug, was natürlich cool ist, was halt auch ein bisschen anders ist, wie das im Gegenzug zu, wie das vorher war. Jetzt ganz neue Kombination, finde ich, aber cool. Als ich dich angeschrieben habe, habe ich, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen mit einer Absage gerechnet. Wie kommt's, dass du jetzt hier bist?
Ja, also ich glaube ja so ein bisschen was an Schicksal und Fügung und tatsächlich musste ich munzeln. Ich kriege ja viele, viele Nachrichten auf Instagram. Viele landen auch in dem Anfrageordner und ich gucke da halt wirklich ab und zu immer nur mal rein. Und als ich deine Nachricht gelesen habe, irgendwie bin ich doch drauf hängen geblieben und neugierig geworden. Weil wir haben bei uns zum Beispiel im Flugplatz so eine Piloten-WhatsApp-Gruppe und da war ich immer diejenige, die sich beschwert hat, wenn die Leute Unfälle reingepostet haben, wenn irgendwo was in den News war mit Luftfahrzeugunfällen, dass ich gesagt habe, das bringt doch nichts, wenn wir wissen, dass was passiert ist, wenn da nicht dabei steht, was passiert ist und dass wir Piloten auch davon lernen können und darauf achten können bei unseren eigenen Flügen. Das heißt, einfach nur zu wissen, da ist was passiert, bringt kein was. Ich habe mich darüber immer aufgeregt und deswegen fand ich dieses Podcast-Projekt super spannend, weil man halt wirklich mal hinter die ganzen Sachen guckt, man guckt, woran hat es die Lehen?
Ja, mega.
Genau.
Finde ich cool, das freut mich natürlich absolut. Und da dann an der Stelle nochmal herzlich willkommen ins Team. Du hast eben schon gesagt, ich habe dich ins kalte Wasser geschmissen, das mache ich jetzt wirklich. Und wir fangen mit unserem ersten Thema an, würde ich mal sagen. Davor noch kurze verwirrte Blicke, weil ich glaube, der Leon gerade vom Stuhl gefallen ist. Leon, bist du noch da? Ach, du warst das nicht? Okay, dann war ich das wahrscheinlich. Dann bin ich vom Stuhl gefallen. Gut, egal. Wir kommen zu unserem Thema von heute.
Ja, genau. Darf ich?
Du darfst.
Sehr gerne. Also, wir sprechen heute über einen Unfall in der General Aviation, der sich am 23. Januar 2018 nahe dem Verkehrslandeplatz Speyer zugetragen hat. Speyer kennen viele auch durch das Technikmuseum, das ist direkt daneben. Ein Rettungshubschrauber vom Typ Airbus EC-135 und eine Piper PA-28 kollidierten, als die Piper sich auf dem Weg in die Platzrunde von Speyer befand und der Hubschrauber in diesem Bereich einen Übungsflug durchführte. Beide Maschinen waren mit einem Flugschüler und einem Fluglehrer besetzt, wobei beide Flugschüler bereits Scheininhaber waren. Der Hubschrauberpilot arbeitete an seiner Musterzulassung für die EC-135. Der Piper-Pilot, der befand sich in der Berufspilotenausbildung. Alle vier Insassen der beiden Flugzeuge starben bei dem Unfall leider.
Ja, leider, genau. Also es ist ein Unfall, bei dem sich mir wirklich die Haare zu Berge stellen. Um zu verstehen, was hier passiert ist, muss man auch relativ tief in das Thema einsteigen. Und da würde ich sagen, fangen wir doch erstmal an, wie eigentlich in jeder Folge mit dem beteiligten Fluggerät, respektive in dem Fall mit den beteiligten Fluggeräten. Der Hubschrauber war eine in Deutschland zugelassene Airbus EC-135 P2 Plus, war als Rettungshubschrauber tätig. Ja, bei der EC-135 handelt es sich um einen leichten Mehrzweckhubschrauber mit zwei Triebwerken, der in der Entwicklung auf die Bo-105 damals noch zurückgeht. Der Name EC-135, also Airbus EC-135, ist dabei ein bisschen irreführend, da es sich bei dem EC-135 zunächst um ein von MBB und später von Eurocopter vertriebenes Modell handelte. Neuere von Airbus produzierte Modelle heißen deshalb auch nicht mehr EC, sondern H-135. P2 Plus ist die Modellspezifizierung. Es handelt sich dabei um das Modell mit den neueren Pratt & Whitney Triebwerken und etwas mehr Leistung. Die EC-135 ist neben der BK-117 respektive EC-145 der meist eingesetzte Hubschrauber in Deutschland und wird neben den Rettungsdiensten auch von den Landespolizeibehörden, der Bundeswehr und eben auch zivil eingesetzt. Linda, zur PA-28 solltest du vielleicht ein bisschen was sagen. Du hast über 100 Stunden auf dem Muster, ich habe so 10.
10.
Es ist auch der Typ, den du am meisten fliegst, also bitte. Die PA-28 ist deins.
Sehr gerne. Ich fliege auch tatsächlich im Moment nichts anderes. Also bei der Piper PA-28, da handelt es sich um ein leichtes, einmotoriges und viersitziges Flugzeug aus den USA. Seit 1961 wird es ununterbrochen produziert. Über 37.000 wurden mittlerweile in 9 unterschiedlichen Versionen gebaut. Dazu kommen dann noch 3 Lizenzversionen, die von Embraer gebaut wurden. Bei der Unglücksmaschine handelt es sich um eine PA-28 RT Romeo Tango aus dem Jahr 1981 und damit quasi um das Topmodell aus dem Beinamen Arrow 4. Die Maschine hatte ein Einziehfahrwerk und ein turboaufgeladenen Lycoming mit 200 PS Motor. Optisch kann man diese Version sehr gut erkennen, da sie im Gegensatz zu anderen PA-28 nicht über ein konventionelles, sondern über ein T-Leitwerk verfügt. Das bedeutet, das Höhenruder ist also nicht unter dem Seitenleitwerk, sondern oben an diesem angebracht. Im Gegensatz also zu der einfachen Variante der PA-28 verfügt diese aber neben dem Einziehfahrwerk auch über einen Verstellpropeller und damit kann man eigentlich schon behaupten, dass es sich um ein komplexes Flugzeug handelt in dieser Klasse. Ja.
Ja, das kann man in der Tat so sagen. Ich bin vor Jahren mal in einer Aero 4 mitgeflogen, auf dem rechten Sitz. Ist schon was Feines und halt wirklich ernsthaft weit weg von den klassischen Schulungs-PA-28, die man so
Und die sind
kennt. Also,
schnell.
das ist. Ja, genau. Und das kommt noch dazu. Die sind echt schnell. Es ist so der Ferrari unter den kleinen Pipers. Ja, wir haben ja gesagt, beide Maschinen befanden sich auf Schulflügen, aber gleichzeitig hatten beide Piloten schon eine Lizenz. Da möchte ich auch gerne noch mal ein bisschen näher drauf eingehen.
Ja, genau, so ist es.
Linda.
Der Pilot des Hubschraubers, der hatte eine Berufspilotenlizenz für Hubschrauber tatsächlich, also ein CPLH und das seit 2015 und eine Musterberechtigung für den AS350, einen kleineren einmotorigen Hubschrauber von Airbus. Seine Gesamtflugerfahrung betrug 2138 Stunden mit über 8800 Starts und rund 6,5 Stunden auf EC-135. Er hatte die praktische Ausbildung auf dem Muster 8 Tage vor dem Unfall begonnen. Bei einer Musterberechtigung handelt es sich um einen Art Führerschein für ein spezielles Luftfahrzeugmodell. Bei den kleineren Flugzeugen das sind keine Musterberechtigungen erforderlich, da wird eher in Klassen zusammengefasst. Bei Hubschraubern, da ist es anders. Hier wird aufgrund der großen Unterschiede und der Komplexität für jeden Typ, also beziehungsweise für jede Typfamilie, eine eigene Musterberechtigung benötigt. Der Vollständigkeit halber muss ich dazu sagen, dass es bei kleineren Flugzeugen 7 dieser Klassenberechtigungen gibt, die man erwerben kann. Der Klassiker ist hier natürlich die SEP, Single Engine Piston nennt sich das Ganze, also die Klasse der einmotorigen, kolbenmotorgetriebenen Landflugzeuge, die man in der Regel schon mit Abschluss der PPL erhält, da man ausschließlich auf solchen Flugzeugen schult. Die anderen Klassenberechtigungen sind dann mehrmotorige Kolbenmotorflugzeuge und einmotorige Propellerturbinenflugzeuge. Ah ja, so lange macht er. Naja, jeweils gibt es dann auch für Land und auch noch für Wasser, wobei bei den Propellerturbinen wiederum jeder Hersteller als eine Klasse zusammengefasst wird. Die letzte Kategorie ist Reisemotorsegler. Und um jetzt mal wieder nach dem ganzen Fachspezifischen auf unseren Fall zurückzukommen, der Pilot der Piper an dem Unglückstag, der war ebenfalls bereits ausgebildeter Pilot und Inhaber der Privatpilotenlizenz für Flächenflugzeuge, also eine PPLA, und der Klassenberechtigung SEP Land und das schon seit 2004. Er war 48 Jahre alt und gerade dabei, die Berufspilotenlizenz zu erwerben. Seine Gesamtflugerfahrung belief sich dabei auf 248 Stunden. Also eine ganze Menge.
Ja, für jemanden, der bis dahin nur privat geflogen ist, auf jeden Fall. Ja, schauen wir uns doch an der Stelle mal an, was dann letzten Endes genau passiert ist. Also der Hubschrauber war um 12.04 Uhr lokal am Flughafen Karlsruhe-Baden-Baden gestartet und ist zweimal in Speyer gelandet. Zu dem Zeitpunkt war in Speyer die Piste 1.6, also die südliche Richtung, aktiv. Um 13.06 Uhr wollte man dann zu Übungszwecken die Piste 3.4, also die in nördliche Richtung, anfliegen. Zum gleichen Zeitpunkt war gerade eine Cessna 172 abgehoben, die natürlich wieder Richtung Süden rausging, weil das ja die aktive Piste war. Das hat der Hubschrauber hatte den großen Vorteil, der kann einfach ganz langsam nach vorne fliegen und warten, bis der Platz da frei ist. Das hat er letzten Endes auch gemacht. Von der Position her war er ungefähr südöstlich von der Bahn zu dem Zeitpunkt. Die PA 28 startete um 12.05 Uhr am Flughafen Basel, wollte ursprünglich nach Schwäbisch Hall. Im Flug wurde das Ziel dann zweimal geändert. Zunächst sollte es nach Mannheim gehen, ja, und dann schließlich nach Speyer. Während des Reiseflugs nach Sichtflugbedingungen war die Maschine auf der Frequenz von langen Informationen zur Verkehrsinformation angemeldet. Dort meldete sie sich dann um 13.02 Uhr ab und wechselte zum Turm in Speyer. Speyer ist ein unkontrollierter Platz, das heißt, bei der Bundesbodenfunkstelle handelt es sich nicht um Lotsen, sondern um einen Flugleiter, der Betriebs- und Wetterinformationen weitergibt. Eine Leitung oder Anweisung an den Verkehr erfolgt nicht. Der Flugleiter informierte die Besatzung der PA 28 über den Verkehr in der Platzrunde, darüber, dass die Piste 1.6 in Betrieb war und darüber, dass ein Hubschrauber südöstlich des Platzes Schwebeflugübungen durchführte. Der Verkehr, also der Hubschrauber, wurde von der Maschine als nicht in Sicht, das heißt Traffic not in sight, in dem Fall zurückgemeldet. Ja, und um zu verstehen, was dann passierte, sollten wir vielleicht einmal den Begriff der Platzrunde genauer erklären. Es ist ja doch eine Begrifflichkeit, die so fast nur in der VFR-Fliegerei genutzt wird, und damit ist es für unsere Hörer tatsächlich sogar ein Novum, da wir bisher, ich habe nachgeschaut, nur Fälle behandelt haben, die unter Instrumentenflugregeln passiert sind. Linda, erklär uns doch mal, was eine Platzrunde ist.
Ja, das mache ich sehr gerne. Eine Platzrunde ist ein Verfahren, das an Flugplätzen genutzt wird, um an diese heran bzw. von diesen wegzufliegen. Es handelt sich dabei, soweit nicht anders veröffentlicht, um vier Linkskurven und vier Strecken dazwischen. Die erste ist dabei die Richtung der Landebahn, genannt Endanflug beim Landen und Abflug beim Starten. Danach kommt eine Linkskurve um 90 Grad in der Regel in den Querabflug. Dann geht es nochmal links um die Kurve 90 Grad in den Gegenanflug. Der läuft dann parallel zur Landebahn oder zur Piste, wie man bei uns immer zu sagen pflegt. Dann geht es nochmal links herum in den Queranflug und schließlich ein letztes Mal links in den Endanflug, um dann zu landen. Wenn man zu den Flugplätzen hinfliegt, ist das normale Prozedere so, dass man sich im Gegenanflug in die Platzrunde einreiht und dann weiter zur Bahn fliegt. Wie genau die Platzrunde zu fliegen ist, unterscheidet sich oft leicht, weshalb diese eigentlich in der Anflugkarte des jeweiligen Flugplatzes eingezeichnet ist. Die Standardplatzrunde geht immer links rum. Oft ist aber auch eine zusätzliche Rechtsplatzrunde veröffentlicht, bei der dann alles genau andersrum geflogen wird. Die Platzrunde in der Bahn 1.6 in Speyer hat noch eine Besonderheit. Da genau dort, wo eigentlich die Kurve von Queranflug zu Endanflug geflogen wird, der Speyerer Dom steht. Daher besteht der Weg in den Queranflug an diesem Platz aus zwei 45-Grad-Kurven, bei denen ein Mindestabstand zum Dom unbedingt eingehalten werden muss. Das aber nur am Rande. Und ich muss eine Sache noch ergänzen, und zwar in der Platzrunde, auch in den Anflugkarten, ist veröffentlicht, welche Höhe die Platzrunde hat. Das heißt, alle Flugzeuge innerhalb dieser Platzrunde müssen die gleiche Höhe fliegen, sodass man, auch wenn man auf den Flugplatz zufliegt, direkt sehen kann, welche Flugzeuge befinden sich in der Platzrunde. Wenn die in unterschiedlichen Höhen fliegen würden, wäre das nicht so gut zu erkennen. Und so kann man sich halt wunderbar einfädeln, weil alle Flugzeuge auf der gleichen Höhe sind und man weiß genau, wo man hingucken muss, wenn man den einfliegt.
Ja, das kommt natürlich Kann man sich relativ leicht vorstellen, wenn ich da drauf zufliege, dann sinke ich ja im Prinzip auf diese Höhe zu. Das heißt, ich sehe dann ein Flugzeug, als Beispiel, wenn jetzt viel Verkehr ist, ich sehe ein Flugzeug und muss dann nur nach links und rechts ein bisschen scannen und weiß genau im Auge, wo ich die anderen zu suchen habe. Wenn Höhenunterschiede sind im Flugzeug wahnsinnig schwer zu erkennen und gerade wenn jemand besonders tief fliegt und dann vielleicht noch, ich sage jetzt mal, ein grünes Flugzeug hat, dann ist das teilweise gegen den Boden ganz, ganz, ganz schwer zu erkennen. Deshalb ist das natürlich mit der Höhe wirklich ein super, super wichtiger Punkt. In Speyer, diese Geschichte mit dem Dom ist übrigens tatsächlich so, also die normale Platzrunde, wie sie eigentlich veröffentlicht sein sollte, würde durch den Dom durchfliegen. Jetzt wissen wir alle, durch den Dom durchfliegen tut in der Regel verdammt weh. Deshalb macht man das nicht. Praktischerweise steht übrigens, oder stand, ich weiß es nicht genau, das ist... weil diese Art der Kontrolle, die ist mittlerweile stellenweise verboten worden, aber Fakt ist, definitiv stand mal eine Kamera auf dem Dom, die dann auch direkt den Abstand zum Dom gemessen hat und wenn du da zu nah dran warst, dann kannst du dir vorstellen, wie ein Blitzer auf der Autobahn, da hast du dann mal direkt schön einen Brief nach Hause gekriegt und der war richtig teuer. Das ist dann nämlich eine Verletzung dieser Regel und ich weiß es nicht genau, also ich weiß aus zuverlässiger Quelle, deren Ursprung ich jetzt nicht sagen möchte, dass das Überrollen einer Rollhaltelinie 500 Euro kostet. Ich denke, wir dürften da so im gleichen Bereich sein. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob es die Kamera noch gibt. Sie wurde auf jeden Fall installiert. Da gab es dann aber irgendwelche rechtlichen Themen dazu. Das habe ich ja dann nicht weiter verfolgt. Unser Fall befindet sich allerdings nicht in diesem nördlichen Teil von der Platzrunde, sondern im südlichen Teil, wo die PA-28 relativ weit am Anfang des Gegenanflugs in die Platzrunde eingeflogen ist. Die Maschine flog dabei komplett unauffällig und sank mit einer konstanten Geschwindigkeit von rund 130 Knoten aus 3000 Fuß kommend. Der Hubschrauber flog in dem Bereich immer noch sehr langsam, eine Rechtskurve Richtung Schwelle der Bahn 3-4. In der Ausgangssituation des Unfalls haben dann beide Flugzeuge nach Norden gezeigt. Aus dem tiefer fliegenden, langsamen Hubschrauber gab es keine Möglichkeit, die PA-28 noch zu sehen. Allerdings war auch die Hubschraubercrew natürlich informiert, dass die PA-28 eben da war. Ja, und im Endeffekt kam es dann tatsächlich so, wie es kommen musste. Ja, am Boden ist von mehreren Personen der auffällig langsame Hubschrauber gesehen worden. Das ist halt immer so, kennt jeder, ja, wenn ein Hubschrauber da langsam durch die Gegend fliegt, guckt mal hoch und guckt, was macht der da. Daher ist der Vorfall tatsächlich sehr gut und von völlig unabhängigen Quellen dokumentiert. Die Leute, die uns öfters zugucken, die kennen meine Meinung zum Thema Augenzeugenberichte. Augenzeugenberichte bei Flugunfällen sind in der Regel extrem verfälscht. Wenn es aber 20 unterschiedliche Augenzeugenberichte gibt und die sagen alle das Gleiche, dann kann man da schon zumindest ein bisschen was davon ableiten. Ja? Und hier war es halt so, die Piper trifft im Sinkflug von oben auf den Hubschrauber. Mehrere Personen haben angegeben, sie haben ein Ausweichmanöver gesehen. Das hat die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung auch in ihrem Abschlussbericht erwähnt, dass die Piper eben extrem steil nach links weggebrochen ist. Zu spät war es trotzdem. Alle beteiligten Personen am Boden haben einen Feuerball in der Luft gesehen. Beide Maschinen gehen zu Boden und schlagen 80 Meter voneinander entfernt auf. Alle Personen an Bord beider Maschinen sterben. Die BFU sollte später feststellen, dass beide Maschinen absolut flugtauglich waren, keinerlei technische Schwierigkeiten aufwiesen. Auch der Flugverlauf des Hubschraubers war komplett unauffällig und entsprach dem Inhalt der Flugstunde. Linda, bei der Piper sah das allerdings ein bisschen anders aus, ne?
Ein bisschen, ja. Das Flugziel von der Piper wurde im Flug zweimal geändert. Die BFU kommt zu dem Schluss, dass Speyer zu keinem Zeitpunkt von dem Flug als Landeplatz überhaupt geplant wurde. Das bedeutet, dass zum Zeitpunkt des Anfluges eine recht hohe Arbeitsbelastung im Cockpit herrschte, aber nicht in einem Rahmen, der nicht weiter zu handeln gewesen wäre. Was man aber noch gesondert erwähnen sollte, ist, dass die Piper nicht mit einem Kollisionswarngerät ausgestattet war und auch nicht über einen ADS-B-Transponder verfügte.
Genau. Ja, so sieht's aus. Das sollten wir vielleicht erst einmal klären für die Leute, die das nicht wissen, was ein ADS-B-Transponder eigentlich ist. Also das ist im Prinzip ein Gerät, das über Funk Informationen aussendet, und zwar über die genaue Position, die Geschwindigkeit und die Höhe eines Luftfahrzeugs. Jeder, der schon mal auf Flightradar24 oder einer ähnlichen Plattform unterwegs war, kennt das, denn die Daten, die man dort sieht, das sind genau diese ADS-B-Daten. Also über die sind solche Plattformen wie Flightradar24 erst möglich. Jetzt möchte ich dazu, bevor wir hier zur Ursachenforschung in Anführungsstrichen kommen, mal noch sagen, dass wir, der ein oder andere wird sich vielleicht erinnern, über diesen Unfall schon mal gesprochen haben, spontan und nach der Aufnahme einer Folge. Und da eine sehr interessante Diskussion zu dem Thema hatten, wo es auch viel um das Thema Kollisionswarngeräte ging. Darum wird es auch heute ein bisschen gehen. Ich persönlich habe mich, als wir das letzte Mal schon drüber gesprochen haben und jetzt auch, positioniere ich mich auch wieder so, ein Kollisionswarngerät darf bei so einem Unfall keine Rolle spielen. Ein Kollisionswarngerät sollte mal in erster Linie als Backup angesehen werden und nicht als primäre Informationsquelle über andere Flugzeuge, die sich in der Nähe befinden und schon gar nicht in der Platzrunde. Ja. Es gibt mehrere unterschiedliche Kollisionswarnsysteme in der Luftfahrt, in der General Aviation. Das erste ist wohl das bekannteste, FLAM. FLAM ist ein Gerät, das im Segelflugsport, das in Motorseglern benutzt wird, das aber auch im normalen Flugsport, im Ultraleichtbereich überall genutzt wird. FLAM ist ein System, das einfach untereinander kommuniziert. Ja, das heißt, ein FLAM-Gerät sendet Signale aus und empfängt Signale und kann dadurch bestimmen, wo in der Nähe andere Fluggeräte sind. Linda, ich finde, man kann es eigentlich fast schon in Deutschland zumindest als Standard sehen. Also ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal im Flugzeug saß, in dem kein FLAM oder eine FLAM-Adaption eingebaut war. Das dürfte schon ein bisschen länger her sein. Über die ADS-B-Daten kann man das auch machen. Es gibt zum Beispiel diese AT1 heißen, die AT1-Kollisionsgeräte, die kombinieren dann die FLAM-Daten und ADS-B-Daten. Und wenn man es dann ganz groß haben will, gibt es noch TCAS, darüber haben wir viel gesprochen, hat bei der Überlingen-Folge zum Beispiel eine sehr, sehr, sehr große Rolle gespielt.
Darf ich kurz zum AT1 was einwerfen? Und zwar habe ich tatsächlich...
Doch, selbstverständlich.
Und zwar habe ich tatsächlich dieser Tage noch ein Video gesehen, YouTube-Video. Also ich selber habe sowas nicht in dem Flugzeug eingebaut, dass ich fliege, aber ich fand das sehr spannend. Und seitdem ich das gehört habe, habe ich mir auch vorgenommen, das mit jedem zu teilen, der mir über den Weg läuft. Und zwar... hieß es, dass dieses AT1 einmal, also nur ein Jahr läuft. Einmal im Jahr muss man ein Software-Update fahren, denn danach läuft das aus. Das hat auch irgendwas mit Safety zu tun. Wenn man dann am Boden im Flugzeug ist, kann man zwar noch andere Flugzeuge sehen, aber sobald man in der Luft ist, sieht man die nicht mehr. Und das wissen wohl viele nicht. Die denken, ach wunderbar, das funktioniert, starten und glauben dann, dass der Himmel frei ist, was dann de facto gar nicht der Fall ist. Deswegen würde ich es gerne auch nochmal hier teilen. Wer hier zuschaut und wer ein AT1 hat, bitte dran denken, einmal im Jahr ein Software-Update zu machen.
Finde ich großartig, dass du das ansprichst. Kurzer Einwand, wer jetzt sagt, das klingt geil, ich möchte ein AT1 haben, bitte bei mir melden. Ich kenne zufällig jemanden, der die Dinger vertreibt. Tatsächlich über Flugwerk 24 haben wir das AT1 seit 2 Monaten jetzt ungefähr im Programm. Ich habe auch tatsächlich schon eins verkauft. Es ist ein großartiges System, aber die Thematik, auf die Linda gerade hinweist, die wird in der Dokumentation dieses Gerätes ganz klar mehrfach beschrieben. Das AT1 arbeitet mit unterschiedlichen Datenbanken und ist ausbaufähig. Das heißt, wenn jetzt, eine neue, genauere ADS-B-Version zum Beispiel geben würde, dann ist das AT1 in der Lage, die auch zu erfassen und auch mit dieser zu arbeiten. Und das ist der Grund, warum es diese Update-Pflicht in dem Gerät gibt. Das Gerät weist allerdings auch darauf hin. Nur wenn ich natürlich da eine Meldung einfach nicht lese und einfach nur wegdrücke, dann hilft das halt gar niemandem. Ne? An sich ist es ein super System. Dass das Update zur Funktionspflicht ist, ist ein bisschen schwierig, find ich tatsächlich auch. Aber unterm Strich ist es einfach das als Gesamtsystem einfach das Beste, was es in dem Moment zu kaufen gibt. Da muss man auch mal über Preis-Leistung sprechen. Ja, also das Ding kostet 2.500 Euro mit dem großen Bildschirm und in ein vergleichbares TCAS, da kannst du, glaube ich, die 0 einfach um 1 verschieben. Unter 25 brauchst du da nicht anfangen und das wird nicht mal reichen. Also von daher ist das System sicherlich großartig, zumal es auch in der Tat ist, in der Lage ist, Ausweichanweisungen zu geben, was eine relative Einzigartigkeit darstellen dürfte. Jetzt ist es hier so, das eine Flugzeug hat ein Kollisionswarngerät oder das eine Fluggerät, nämlich der Hubschrauber. Die PA-28 hatte keins. Führt natürlich dazu, dass die PA-28 den Hubschrauber in digitaler Form sowieso nicht sehen kann und der Hubschrauber die PA-28 auf seinem vorhandenen Gerät schlicht und ergreifend nicht wahrnimmt. Das ist doof. Das ist aber auch der Status quo, den wir über Jahrzehnte hatten, nämlich bevor es diese Geräte gab, letzten Endes. Linda, kurzes Gedankenspiel. Du bist in einer PA-28 im Anflug auf eine Platzrunde von einem Flugplatz, sagen wir mal Speyer, auf dem Sinkflug aus 3000 Fuß, durchstößt gerade meinetwegen die 2000 Fuß. Der Flugleiter am Platz sagt dir, Achtung, da ist ein Hubschrauber im Bereich des Einflugs in die Platzrunde. Du siehst ihn nicht, was machst du?
Genau.
Wir haben das nicht vorher besprochen. Ich kenne die Antwort auf die Frage nicht, muss ich jetzt mal dazu sagen. Bin jetzt auch wirklich dementsprechend gespannt. Was würdest du machen in so einem Fall?
Also, es ist wirklich, wirklich, ich konnte es nachvollziehen. Als ich davon gehört habe, ich hätte es so 1:1 unterschreiben können tatsächlich. Ich verstehe auch bis heute nicht, warum nicht längst alle Flugzeuge so ein Antikollisionswarnsystem eingebaut haben oder zumindest irgendwas, was aussendet, das jeder empfangen kann. Weil es gibt ja auch mit FLAM und ADS-B und alles, was du gerade gesagt hast, dann hat man oft nur ADS-B und kein FLAM, ne? Immer das eine oder das andere nicht. Ich kann es absolut nachvollziehen. Ich habe auf einer Cessna, auf einer 172er gelernt, das Fliegen gelernt. Und als ich dann auf die Piper umgeschwenkt bin, habe ich mich wirklich gewundert, sage ich mal. Weil der Blick nach draußen ist nicht nur durch die Flechten eingeschränkt, der natürlich dann unter der Zelle liegt, also unter dem Cockpit, sondern auch nach draußen hin. Das Panel ist so hoch, ich habe das Gefühl, die Scheiben sind kleiner, man sieht wirklich weniger. Und wenn ich jetzt wirklich im Anflug bin, ich sink ja nicht, indem ich das Steuerhorn nach vorne schiebe und dann im Prinzip einen halben Sturzflug hinlege. Nein, ich nehme die Leistung zurück und dann sinke ich ja, aber meine Lage verändert sich nicht gravierend. Und ich habe das wirklich in Gedanken mal durchgespielt. Wenn ich wirklich im Anflug bin und da ist ein Hubschrauber unter mir, es ist, also den zu sehen, wenn er dann natürlich auch noch Training macht, also ich kann es absolut...
Wo er ja relativ abrupt auch mal die Richtung ändern kann,
richtig,
muss man ja dazu
richtig
sagen.
Also ich finde es wirklich, dem Flugleiter kann man eigentlich auch keinen Vorwurf machen. Ich habe selber mal als Flugleiterin
gearbeitet.
Das
möchte ich an der Stelle, da möchte ich vielleicht auch mal einwerfen, das hat die BFU auch festgestellt. Also Speyer nimmt die Kommunikation auf in der Flugleitung, das ist auch völlig okay so und halt gerade für solche Fälle unfassbar wichtig. Man hat das analysiert, der Flugleiter hat keine Fehler gemacht. Der hat ganz klar die Position von dem Hubschrauber bekannt gegeben. Beide Fluggeräte waren über das jeweils andere informiert, das muss man ganz klar sagen. Der hat da keinen Fehler gemacht.
Ja. Helf mir nochmal gerade auf die Sprünge. Speyer ist doch ein unkontrollierter Flugplatz.
Ja.
Genau.
Ja, ja.
Das heißt, ich habe mich auch schon mal gefragt, selbst wenn der Flugleiter keine Information rausgegeben hätte, streng genommen ist jeder Pilot in Command verantwortlich für seinen Flug. Das heißt, selbst wenn der Flugleiter nichts gesagt hätte, hätte man ihm eigentlich auch nichts vorwerfen können. Und es ist wirklich schwierig zu beurteilen. Ich bin ganz bei der Piper. Ich hätte es vermutlich auch nicht gesehen. Es ist einfach schwierig. Diese Positionsmeldungen sind immer ganz schön. Ich habe das auch oft, wenn ich fliege, dass Leute ihre Position angeben und sind aber bis dahin schon wieder längst weiter. Und die genaue Position ist ja nicht genau an dem Punkt. Man guckt aus dem Fenster raus und meint, ich bin jetzt über dem Dom, sage ich mal. Aber in Wirklichkeit vom GPS ist man ganz woanders, ne? Man sieht den zwar noch und es fühlt sich an, als wäre man drüber, aber man ist es de facto nicht. Ja, also ganz tragisch diese
Geschichte. Also die meisten Business, den größten Teil meiner Flugausbildung habe ich in den USA gemacht, wo unkontrolliertes Fliegen noch viel, viel, viel häufiger vorkommt und wo halt auch dieses klassische Melden der Position, ich fliege jetzt in die Platzrunde ein, ich gehe jetzt in den Queranflug, ich gehe jetzt in den Endanflug und so weiter, stellenweise komplett wegfällt, ja, wo man dann unter Umständen die Situation, wie sie jetzt hier entstanden wäre, noch nicht mal gewusst hätte, da ist ein anderes Flugzeug. Das wäre also, das wäre absolut und durchaus möglich gewesen. Und dann glaube ich auch, dann wäre das ein Unfall gewesen, der in der Konstellation, wie er passiert ist, nicht zu verhindern gewesen wäre. Was ich allerdings ein bisschen sehe, und das ist jetzt wieder, das möchte ich auch ganz, ganz klar betonen, ist natürlich so ein bisschen Monday Morning Quarterbacking, ne? Wenn man nicht drin sitzt, macht man alles besser, das ist
auf
keine Frage. Das ist halt leider immer so. Aber das Erste, was mir in den Sinn gekommen ist, auch aus vergleichbaren Situationen in den USA, wo es eben Meldungen von anderen Maschinen gab, you can always go around. Also wenn ich halt wirklich nah an den Boden rankomme, und ich weiß, da ist ein Hubschrauber und der muss noch unter mir sein, weil über mir kann er nicht sein, sonst würde ich ihn sehen, weil ich ja sehr, sehr, sehr nah an ihm dran bin. Ich weiß nicht, ob ich dann nicht den Anflug abgebrochen hätte. Ob ich da nicht gesagt hätte, ich gehe jetzt sicherheitshalber, fliege ich nochmal eine Platzrunde, wir probieren das nochmal neu und gucken mal, ob wir den nicht vielleicht doch sehen. Wie gesagt, das ist ein ganz, ganz, ganz schwieriges Thema und deshalb finde ich das auch so interessant, was die Linda gerade gesagt hat, dass sie da, ich sag jetzt mal, d'accord mit dem ist, was die Piper gemacht hat. Im Prinzip hast du ja gesagt, dir wäre es wahrscheinlich genauso passiert.
Vermutlich, ja. Na? Und ich muss, da möchte ich dich auch direkt mal
Maßregeln.
Ja, nee, das nicht, aber ich bin tatsächlich genau bei der anderen Ansicht und zwar, der Hubschrauber hat den Übungsflug gemacht. Der Hubschrauber war in einer Position, wo er nicht
Moment,
hätte sein
Moment,
sollen.
Moment, da muss ich dich kurz unterbrechen. Da kommen wir gleich dazu. Bitte, Linda, bitte, da kommen wir gleich dazu. Lass uns erstmal die Seite Piper wirklich weitersehen. Okay. Also das ist wirklich, wie gesagt, das, wo ich sage, ich kann das verstehen, dass du sagst, ich hätte den Anflug da fortgesetzt. Es ist halt so schwer zu beurteilen, weil wir alle jetzt, und das ist ja einer dieser wenigen guten Sachen, die so ein Unfall hat, ja, wenn du oder ich jetzt in eine auch nur annähernd vergleichbare Situation kommen, haben wir diesen Unfall im Hinterkopf. Wir haben darüber gesprochen, er hat ja auch in der General Aviation Szene in Deutschland sehr, sehr, sehr viel Aufsehen erregt, möchte ich mal sagen. Und mit Sicherheit hat dieser Unfall dazu beigetragen, dass genau diese Situation nicht wieder passieren wird.
Da komme ich nochmal, ja? Da habe ich auch noch ein kleines Anekdötchen auf Lager. Gleiches, also ein ähnliches Szenario. Ich fliege in Bonn-Hangela, in EDKB. Und in meiner Ausbildung bin ich noch Cessna geflogen. Das heißt, ich hatte die beste Aussicht nach unten. Ich war in einer Soloplatzrunde und auch ansässig am Flugplatz in Bonn-Hangela ist die Polizei mit auch sämtlichen Hubschraubern. Und die haben, Low-Level Whisky nennt sich das Ganze, die haben natürlich auch ihr Ein- und Ausflugverfahren und die fliegen im Prinzip unter der Platzrunde durch. Jetzt war ich als grün-schnäbeliger Schüler in der Platzrunde unterwegs und war auch im Landeanflug. Und im einen Moment habe ich den Hubschrauber unter mir noch gesehen, im nächsten Moment war der weg. Das ist klar geregelt, die Hubschrauber wissen, dass sie da nicht zu hoch fliegen dürfen. Das war überhaupt gar kein Problem, aber ich war verdammt nervös. Ich hatte schwitzige Hände, ich habe diesen blöden Hubschrauber. Der Hubschrauber ist nicht klein von der Polizei. Ich habe den verdammten Hubschrauber nicht mehr gesehen. Bin dann natürlich gelandet, aber das ist natürlich auch so ein Szenario, was mir in den Kopf gekommen ist. Denn mit der Piper kann ich nicht nach unten gucken. Und ich konnte mit der Cessna wunderbar nach unten gucken und habe das Ding nicht gesehen. Dann kommt es natürlich auch noch drauf an, wer sitzt wo, links oder rechts im Flugzeug. Ich glaube, bei der Piper
was übrigens, da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, großer Unterschied zwischen Hubschrauber und Flächenflugzeug. Nicht alle Hubschrauber, aber die mit Sicherheit 90% der in Deutschland zugelassenen und der hier operierenden Hubschrauber ist es so, der Pilot in Command sitzt rechts und nicht links.
Genau, das ist korrekt.
Also ist tatsächlich genau andersrum wie bei einem Flächenflugzeug. Ist so eine ähnliche Anekdote, die ich hier übrigens schon öfters erzählt habe. Habe ich witzigerweise auch. Bei mir war es ja so, ich habe zuerst Motorflug gemacht, dann Segelflug, weil ich halt aus den USA nach Deutschland und so weiter, bla bla bla. War mein zweites Segelflug-Solo überhaupt. Da hat sich ein Rettungshubschrauber gemeldet und hat auch gesagt, er kreuzt vor dem Platz. Und ich habe ihn gesehen und habe ihn nicht gesehen und habe ihn kurz gesehen und habe ihn gar nicht mehr gesehen. War dann hinterher, ich bin gelandet mit einem Puls von, ich glaube, 180, keine Ahnung. Ich bin aus dem Flugzeug ausgestiegen und habe mich erstmal hingesetzt. Und die erfahrenen Leute haben mich alle ausgelacht, weil sie gesagt haben, hier, die wissen schon, was sie tun. Und das ist auch so. Ja, also ein Rettungshubschrauber im Einsatz, das sind Jungs, die wissen wirklich, was sie tun. Da möchte ich aber jetzt auf den Punkt, den du eben schon ansprechen wolltest, dann nochmal einmal zurückkommen. Du hast jetzt so mit einem Wort gesagt oder so sinngemäß in Frage gestellt, was der Hubschrauber da überhaupt gesucht hat. Und das ist was, da muss ich sagen, da bin ich bei dir. Und das sehe ich genauso. Der hat Low-Level-Maneuvering, Hovering und so weiter. Also alle diese Sachen, die nur ein Hubschrauber kann, die ein Flugzeug nicht kann, geübt. Ich bin mit dem Gebiet dort sehr, sehr, sehr familiar. Das war die Region, in der ich früher gewohnt habe. Flugplatz Speyer habe ich, glaube ich, 10.000 Mal zu Mittag gegessen oder so. Ich kenne die Ecke da wirklich sehr, sehr gut. Und es gibt da so ungefähr 100.000 Stellen, wo man so eine Übung hätte in gleicher Flugplatzentfernung genauso gut machen können und nicht im Einflug in die Platzrunde rumgeeiert wäre. Und das ist halt so ein Punkt, den ich dabei nicht verstehen kann. Es war alles operativ, war das alles legal und alles völlig richtig, was die gemacht haben und alles völlig im Rahmen. Aber ich kann nicht nachvollziehen, warum man so eine Übung wirklich da machen muss, wo der meiste Verkehr ist. Und wenn wir uns angucken, Speyer ist ein Platz, an dem bei schönem Wetter viel los ist, an schlechtem Wetter dafür halbwegs wenig. Und wenn wir uns angucken, dass hier innerhalb von 3 Minuten ist, also diese 172 gestartet, die waren da auf dem Weg über die, auf die zur entgegengesetzten Bahn und die PH28 war im Einflug in den Gegenanflug. Da war ja dann doch schon eine ganze Menge los. Und dann verstehe ich halt wirklich nicht, warum er in so einem, in Anführungsstrichen, Risikobereich, ja, solche Übungen fliegen muss.
Also generell finde ich das nicht so dramatisch. Das ist gang und gäbe an sämtlichen Flugplätzen, ob das in Bonn-Hangela ist, ob das auf der Dahlemer Binz ist, wo ich mal als Flugbegleiterin gearbeitet habe.
Koblenz auch zum Beispiel.
Genau, also das ist eigentlich ganz normal. Es muss ja geübt werden. Wir wissen natürlich jetzt nicht, wie viel Verkehr an dem Tag war. Vielleicht war an dem Tag wirklich nicht viel Verkehr. Wir wissen nur von einer abfliegenden Cessna, glaube ich, war das. Und dann natürlich dieses Szenario. Aber wie viel da vorher oder nachher an Verkehr war, wissen wir nicht. Wenn das jetzt ein ruhiger Tag ist, wie du schon sagst, man geht davon aus, dass so ein Hubschrauber weiß, was er tut. Und also, dass die Übung stattgefunden hat, komme ich noch mit klar. Auch, dass der auf der Gegenseite, also auf der Gegenrichtung landen wollte, komme ich auch noch mit
ja,
klar.
Ja gut, das ist ja Standard. Also das ist der, das müssen die ja sogar üben. Genau. Da habe ich auch kein Problem
genau.
damit.
Womit ich, nicht falsch. Womit ich aber überhaupt nicht klarkomme, ist Traffic not inside. Wenn ich das als Übungsmaschine höre, dann muss ich doch meinen Trainingsflug abbrechen. Also ich kenne das auch so, als wir zum Beispiel Ziellandeübungen gemacht haben in der Ausbildung mit dem Flugzeug. Da steigt man auf eine Höhe über die Platzrunde und dann wird ein Motorausfall simuliert, sodass man wirklich sich die Platzrunde frei einteilen kann, um noch sicher auf dem Flugplatz anzukommen. Das dient dazu, wenn man jetzt irgendwo unterwegs ist und der Motor fällt aus und man sucht sich ein Landefeld raus, dass man sein Viereck um dieses Landefeld so gut getimt bekommt, auch in Anbetracht des Windes und sonstigen Faktoren, dass man es schafft, auf diesem Feld, was man sich vorher rausguckt, nur zu landen und das auch hinbekommt. Und also das ist alles ganz normal. Aber ich kenne das auch aus meiner Ausbildung. Wir haben die Ziellandung angefangen, dann hat sich ein Flugzeug gemeldet, was gerade zum Beispiel im Gegenanflug war. Wir waren auch Richtung Gegenanflug unterwegs, natürlich etwas höher. Dann wurde der Motor wieder angeschmissen, beziehungsweise das Gas wurde wieder reingedrückt und dann wurde die Übung abgebrochen. Es wurde gewartet, bis das anfliegende Flugzeug vorbei ist und dann wurde nochmal gestartet. Und das hätte ich,
so kenn ich das
jetzt
auch, ja.
In dem Falle auch eher erwartet, dass der Hubschrauber sagt, Moment, der sagt sogar, er sieht uns nicht, wir brechen ab, wir warten, bis der vorbei ist und dann probieren wir es nochmal.
Also, und man muss ja auch sagen, Sie haben die Piper ja auch zu keinem Zeitpunkt gesehen.
Ja, ja, aber sie wussten.
Das heißt, es gab ja auch von. Es kann ja von ihnen auch keine visuelle Referenz gegeben haben. Und sie wussten ja auch, dass sie in dem Moment, wo sie in die Rechtskurve gehen, sich auf jeden Fall in die gleiche Flugrichtung bewegen wie dieses Flugzeug. Also sprich, dass sie de facto dann gar keine Chance mehr haben, sie zu sehen. Und das ist halt. Ich meine, ich habe ein bisschen Hubschrauber-Erfahrung, weil ich auf einem Simulator lange Leuten beigebracht habe, wie man Hubschrauber fliegt, ohne dass ich selbst richtig kann. Ich habe mal eine Hubschrauberflugstunde gemacht, habe ich auch schon öfter betont. Riesenrespekt an die Jungs, die diese Dinger fliegen. Das ist in der Theorie, ist das alles ganz einfach, wenn da noch Wind dazukommt. Schlagzeug spielen ist wirklich ein Scheiß dagegen. Ja, also das ist halt unglaublich. Da war ein Fluglehrer drin. Da war ein Pilot drin, der auch irgendwie schon 2000 Stunden hatte und das auf einem turbinengetriebenen Hubschrauber, nämlich der AS-350. Da eigentlich erwartet man ja eine gewisse Situational Awareness für so eine Sache. Die Erfahrung kann da aber halt auch gleich wieder so ein Schlüssel dazu sein. Ne?
Also wie du schon richtig gesagt hast, wir können natürlich jetzt sagen, der Hubschrauber hätte das machen müssen, die Piper hätte das machen müssen. Gar keine Frage. Also ich wage es mich auch nicht, sowas zu verurteilen. Das sind einfach nur Gedanken, die ich äußere. Und ich versuche bei solchen Vorfällen, gerade wenn man weiß, was passiert ist, wie der Hergang war, einfach für sich selber mitzunehmen, was kann ich als Pilot daraus lernen? Das heißt, wenn ich in so eine Situation komme, ich werde in 360 fliegen, also ich werde nochmal einen Kreis machen. Wenn ich den Traffic nicht sehe, einfach für mich selber, es ist ja schließlich mein Leben, was in diesem Cockpit sitzt. Und man sollte einfach, wie du sagst, Awareness, man sollte einfach alles tun, was irgendwo hinter dem Wort Sicherheit steckt und nicht glauben, einfach mal weiterfliegen, sehen wir dann gleich schon, weil dann kann es halt auch schon mal zu spät sein.
Und ich glaube, das ist auch der Punkt, den wir heute tatsächlich mitgeben sollten. Wir haben ja in diesem Podcast schon ein paar Mal mit dem Airline Pilot Guy Podcast aus den USA zusammengearbeitet. Die haben sogar ein Lied zu dem Thema, das sie dann immer mal wieder einspielen, das sie selbst aufgenommen haben. Dieses Lied heißt You Can Always Go Around.
Das kenne ich.
Und es ist halt einfach Weltklasse.
Soll ich dir mal was verraten? Ja, sprich ruhig aus.
Verrat mir was. Ja, ganz kurz noch. Also, das ist, glaube ich, die Message, wenn im Anflug irgendwas komisch ist. Und das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Ich bin auch schon ganz gespannt auf den Chat nachher. Ich habe noch nicht reingeguckt, aber ich sehe da 57 ist ein bisschen was los. Bin ich wirklich gespannt drauf. Müssen wir gleich mal gucken. Wenn ich in so einer Situation bin und ich bin in einer unklaren Lage, dass der Hubschrauber unter Ihnen ist, war völlig klar. Durchstarten, geradeaus weiterfliegen, wieder auf die Platzrundenhöhe, beziehungsweise von mir aus sogar weiter Richtung Platzrundenhöhe sinken, ja, weiterfliegen oder in dem Fall vielleicht sogar nach rechts abdrehen, komplett aus der Platzrunde raus, wie Linda gerade gesagt hat, ein 360 fliegen, nochmal einen Versuch starten. Wenn ich so unmittelbar nahen Traffic habe, ich muss den sehen, das ist lebensnotwendig, ist jetzt ein blödes Wort, aber es ist leider das richtige Wort. In dem Fall.
Ne? Also seitdem ich einen ADS-B-Empfänger mein eigen nennen darf, wo mir schön auf meinem Tablet angezeigt wird, welche Flugzeuge um mich rum sind, nicht alle, aber einige, muss ich sagen, du glaubst nicht, wie oft ich Traffic auf meinem iPad gesehen habe. Und wir haben mit zwei Leuten rausgeguckt, wir haben den nicht gesehen. Ich bin sogar einmal, kleines Beispiel, durch die Kontrollzone Dortmund geflogen. Das heißt, wir waren unter der Aufsicht eines Fluglotsen, eines professionellen Fluglotsen. Mhm. Und der sagt zu uns, eine Cessna, 12 Uhr entgegenkommend, 300 Fuß unter euch. Vor unserer Nase, wir haben den beide nicht gesehen. Wirklich nicht.
Das ist natürlich auch so ein Ding, das ist... Du sagst jetzt, das ist gruselig und für jemanden, der nicht fliegt, der hier zuhört, klingt das wahrscheinlich noch viel gruseliger.
Oh, sorry.
Aber man muss sich mal vorstellen, nee, das ist ja wichtig, weil man muss sich mal vorstellen, am helllichten Tag, ein Flugzeug, das auf dich zukommt, ist ein kleiner weißer Punkt. Und der wird nur sehr, sehr langsam größer, weil er kommt ja 12 Uhr, heißt wirklich genau frontal auf dich zu. 300 Fuß unter dir ist nicht viel, ja?
100 Meter.
300 Fuß, 100 Meter, genau. Ja, ist wirklich nicht viel. Das wahrzunehmen, das ist wirklich nicht einfach. Ja, deshalb sage ich zum Beispiel, immer, wenn irgendwie Leute mit im Flieger sind, die keine Bewandtnis dazu haben, ihr setzt euch jetzt hier mit rein, ihr seid in dem Moment Teil der Crew. Wenn ihr da draußen irgendwas seht, wenn ihr irgendwas fühlt, wenn ihr irgendwas habt, was euch komisch vorkommt, macht die Klappe auf, dafür habt ihr die Klappe.
Genau.
Ja, das ist halt wirklich wichtig. Ich war Montag vor einer Woche, waren wir in einer Situation, war ich mit meinem Fluglehrer unterwegs. Wir waren in Koblenz am Platz Mittagessen, waren auf dem Rückweg nach Mönchengladbach. Ein Hubschrauber, Polizeihubschrauber in dem Fall, hat quer unsere Flugbahn gekreuzt. Er war zu keiner Zeit ein Faktor. Er war definitiv deutlich tiefer als wir. Wir hatten ihn auf dem AT1 übrigens deutlich in Sicht. Und ich habe ihn draußen, wir haben ihn beide draußen nicht gesehen. Wir haben ihn dann noch gesehen, aber sehr, sehr, sehr spät. Auf einer anderen Höhe wäre das kritisch geworden. In dem Fall wäre es natürlich nicht kritisch geworden, weil wir die digitale Information einfach hatten und uns jederzeit zu jedem Zeitpunkt hätten entscheiden können, zu steigen oder zu sinken oder abzudrehen oder sonst irgendwas. Ja? Aber da ist es halt auch einfach immer mal wieder, wie spät man in der Luft teilweise Flugzeuge sieht. Das ist ein ganz natürliches Ding. Das hat auch nichts mit gut oder schlecht gucken zu tun. Es ist einfach manchmal so, dass die Viecher sich echt gut verstecken.
Ja, zumal, wenn man von unten nach oben guckt, sieht man die Flugzeuge wunderbar, weil man einen einheitlichen, hoffentlich blauen Himmel sieht. Und wenn man nämlich von oben nach unten guckt, das muss man sich mal vorstellen, man sieht ganz viele, das sind Häuser, das sind Straßen, das sind Bäume. Es ist ein ganz buntes Feld, auf das man guckt. Und das ist wirklich wie eine Tarnfarbe, weil viele Häuser natürlich auch weiß sind. Wenn ein weißes Flugzeug sich dazwischen mogelt, man kann es wirklich schlecht erkennen. Und da fällt mir gerade noch eine Sache noch zu dem Fall mit dem Hubschrauber, was auch noch dazu beigetragen haben könnte. Man lernt ja so eine gewisse Vorflugregelung. Und der Hubschrauber, der steht wirklich ganz am Ende der Nahrungskette. Das heißt, der Hubschrauber muss allem ausweichen. Das könnte natürlich auch noch ein Punkt im Hinterkopf des Piper-Piloten gewesen sein, so, ach, der Hubschrauber, der muss sowieso weichen. Hat ihm im Endeffekt nichts geholfen, aber das könnte vielleicht auch noch irgendwo im Kopf gewesen sein.
Auch der Hubschrauber muss halt zum Weichen den anderen Verkehr sehen. Ne?
Ganz genau.
Ich meine, das ist, Ein Hubschrauber ist ein unfassbar wendiges Fluggerät, das Sachen machen kann, die für uns Flächenflieger völlig nicht nachvollziehbar sind und die, für die wir keinerlei Verständnis oder gar Befähigung aufbringen könnten. Stimmt. Ja, das ist alles gar keine Frage, das ist halt nun mal so. Aber auch da sitzen letzten Endes Menschen drin.
Auf jeden Fall.
Ne?
Auf jeden Fall.
Und da ist es halt, wie gesagt, jetzt ist es. Da vielleicht nochmal ein ganz interessanter Punkt. Jetzt ist es natürlich so, dass wir wieder von außen, wir sehen das ganze Bild, wir sagen, der Hubschrauber ist zu dem Zeitpunkt schon nach Norden geflogen, er hatte keine Chance mehr, die Piper zu sehen. Das ist ganz klar. Das wussten die in der Piper aber nicht. Ist jetzt gerade, wo du das sagst, kommt mir dieser Punkt gerade. Genau, das wussten die nicht. Die wussten nur, der ist da. Vielleicht haben sie wirklich damit gerechnet, der hovert da unten rum und wartet und sieht uns und alles ist gut. Trotzdem sollte ich, also ich für mich nehme aus diesem Unfall mit, dass Traffic not inside im Endanflug und nahe Traffic ist, oder was heißt im Endanflug, generell in der Platzrunde, ist ein No-Go.
Ja.
Ist ein Grund für ein 360, ist auch ein Grund im Endanflug einfach mal durchzustarten oder einfach mal nochmal geradeaus weiterzufliegen. Das sollte man daraus mitnehmen.
Jetzt will ich dich mal ein bisschen aus der Reserve locken, wenn ich darf.
Also, ich muss weg. Nein, bitte.
Jetzt will ich mal gerade dir ein bisschen auf den Zahn fühlen. Also wir haben einen Flugplatz und wir haben zwei Platzrunden. Wir haben eine Linksplatzrunde und gleichzeitig eine Rechtsplatzrunde. Und beide in Betrieb. Es gibt viele Flugplätze, da wird entweder die eine oder die andere Seite betrieben. Aber es gibt auch Flugplätze, ich glaube Koblenz ist auch einer davon, wo auch beide Platzrunden parallel betrieben werden.
Koblenz können beide parallel
betrieben werden. Genau, jetzt sind zwei Maschinen in der Platzrunde und kommen sich quasi im Queranflug entgegen, um dann natürlich der eine biegt links rum, der andere rechts rum im Endanflug zu landen. Ja. Jetzt sind die beiden wirklich auf Parallelkurs, also auf Gegenkurs. Wer darf jetzt landen und wer muss ausweichen?
Weiß. Immer die Linksplatzrunde.
Ja, bist du sicher?
Weil die Linksplatzrunde, die...
Willst du jemanden anrufen oder das Publikum befragen?
Ich will kein Publikum befragen. Also die, warum ich zu meiner Antwort komme, ohne Publikum, ist folgendes. Die generell, die Standardplatzrunde ist Linksplatzrunde. Es ist ja sogar so, dass wenn ich nach dem Start eine Rechtskurve fliegen will, muss ich mir die in der Regel separat genehmigen lassen. Und deshalb hat die Linksplatzrunde hier grundsätzlich Vorrecht. Es würde natürlich von der Ausweichregelung her, da man sich nach rechts ausweicht, würde es natürlich Sinn machen, dass die Rechtsplatzrunde Vorflugrecht hat. weil ja dann quasi das Ausweichmanöver im Endanflug landen würde. Aber ich lege mich fest und sage, die Linksplatzrunde hat Vorflug.
Sehr gut. Und die Lösung seht ihr in der nächsten Folge.
Nee, du hast schon sehr gut gesagt, damit habe ich schon recht.
Sehr schön.
Macht ja auch Sinn. Tatsächlich ist es bei wenn beide Platzrunden in Betrieb sind, halt einfach auch sehr sinnvoll, mal ein bisschen passiv zu fliegen. Und nicht zu warten, dass schon einer nachgibt oder so. Also das halte ich dann schon für sinnvoll, immer passiv zu fliegen. Und du hast ja auch ein bisschen die Möglichkeiten, wenn sich alle richtig verhalten, ja, und ihren Gegenanflug melden, ihren Queranflug melden, ihren Endanflug melden, dann hat man ja auch die Möglichkeit, über ein bisschen Reduzieren der Geschwindigkeit sein eigenes Erreichen des Queranflugs zum Beispiel ein bisschen rauszuzögern. Da gibt es ja dann schon Möglichkeiten. Sehr schön finde ich da übrigens immer, geht natürlich nicht, wenn zwei Platzrunden in Betrieb sind, wenn bei einer Platzrunde der Flugleiter, was er ja nicht muss, aber die allermeisten machen, sagen, sie sind Nummer 3 in der Platzrunde. Sie sind Nummer 15 in der Platzrunde. Das hatte ich jetzt noch nicht, aber sie sind Nummer 2 in der Platzrunde. Es ist erstaunlich, da wir hatten gerade, ich war an meinem Geburtstag, war ich mit Leon und mit einem guten Freund von uns, der übrigens heute auch zuguckt. Grüße gehen raus. Servus. In Jüst mit einem kleinen Zwischenstopp in Leer-Papenburg. Und da waren wir tatsächlich die Nummer 3 in der Platzrunde und zwei Maschinen entsprechend vor uns, wir haben aber nur eine gesehen. Ja, also auch da wieder das Thema und da haben sich eigentlich alle dran gehalten. Wir haben dann die anderen noch rechtzeitig gesehen, alles gut, aber auch da wieder das Thema, dass man doch mal ganz schnell auch mal was einfach nicht sieht.
Korrekt. Ne? Kann schneller gehen, als man denkt, ja.
So sieht's nämlich aus.
Ja.
Also, womit schließen wir die Akte, Speyer? Ich glaube, man kann sagen, es war unglücklich. Es war wirklich eine extrem unglückliche Situation. Wirklich falsch gemacht hat keiner was. Das ist, glaube ich, auch der, der Punkt, den wir da definitiv mitnehmen können. Eine Sache noch, das hast du auch in der Vorbesprechung gesagt, Linda. Deshalb möchte ich, dass du da vielleicht nochmal was dazu sagst. Ich gebe dir ein Stichwort, Thema Arbeitsbelastung im Cockpit.
Ach, richtig, genau. Also
das ist mir nämlich, das ist ein geiler Punkt und es ist mir auch wichtig, dass da nochmal drüber gesprochen wird. Der Hintergrund kurz, die BFU hat festgestellt, dass die Arbeitsbelastung im Cockpit der PH28 unglaublich hoch war. Linda, bitteschön.
Genau, also als ich das gelesen habe, musste ich auch so ein bisschen mit dem Kopf wackeln, hätte ich fast gesagt, weil es handelte sich um einen Schüler und einen Lehrer, beide mit Lizenz. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Arbeitsbelastung zu hoch war. Die beiden haben zwar ursprünglich einen anderen Flugplatz geplant, haben den auch im
Flug... Und dann nochmal einen anderen
Flugplatz geplant. Genau, haben zwar im Flug das noch zweimal umgeändert, aber ich, also aus der persönlichen Erfahrung muss ich sagen, wenn man wirklich mit zwei Leuten unterwegs ist, ist sowas eigentlich, gerade auch bei schönem Wetter, ich glaube, es war auch schönes Wetter an dem Tag, ist keine großartige Belastung, weil der eine kümmert sich um Funk und Navigation und der andere fliegt. Das ist einfach ein perfektes Zusammenspiel. Ich habe das schon sehr oft so gemacht. Ich mache das sehr, sehr gerne so mit anderen Piloten. Und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass da irgendwie eine Arbeitsbelastung gegeben hat, zumal es sich um einen unkontrollierten Flugplatz handelt. Eine Platzrunde zu fliegen ist kein Hexenwerk und da hat man genug Zeit, zumindest der auf dem rechten Sitz sitzt, um rauszugucken, um Flugzeuge zu sehen. Und ja, deswegen, ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine hohe Arbeitsbelastung gab, zumal da auch kein Riesenverkehrsaufkommen war. Genau. Aber wir saßen nicht im Flugzeug, wir wissen nicht, was sie hatten. Vielleicht hatte auch gerade eine Atemnot und andere Probleme, von denen wir halt nichts wissen.
Wir wissen auch nicht, wie diese Umplanung zustande gekommen ist. Das muss man auch mal sagen. Also das ist ja in dem Bericht mit keinem Wort erwähnt. Wir wissen ja nicht mal tatsächlich, welche Berufspilotenlizenz er am Erwerben war, ob es da um ATPL oder um CPL ging. Mhm. Ist im Endeffekt irrelevant. Ja? Aber das könnte ja zum Beispiel auch tatsächlich so eine Art Stresstest im Rahmen der Ausbildung gewesen sein. Jetzt stell dir vor, deine Passagiere wechseln kurzfristig ihr Ziel. Was tust du?
Ja.
Nur um mal ein Beispiel zu nennen. Weil wettertechnisch gab es nichts Kritisches und der erste Platz war Schwäbisch Hall, der andere Platz war Mannheim. Beide waren offen, beide waren normal im Betrieb. Also es muss schon mit dem Flug zu tun gehabt haben, dass man sich da jetzt kurzfristig auf Speyer entschieden hat. Vielleicht ist ihnen aufgefallen, dass man Speyer wirklich großartig zum Mittag essen kann. Es war ja genau um die Mittagszeit. Klingt jetzt lustig, aber ist halt so, ja? Kann ja sein. Und ich meine, wenn die sowieso da die Stunden abreißen müssen, dann kann man sowas schon durchaus mal machen. Ich finde auch, die Arbeitsbelastung hier anzuführen, finde ich ein bisschen viel. Man hat ja lange noch gemeldet, dass man nach Speyer gegangen ist mit einem modernen Funkgerät. Ich weiß jetzt nicht, was in dem Flugzeug eingebaut war, aber ich würde jetzt mal sagen, alles unter einem Garmin 430 würde mich dann doch enttäuschen. Da sagst du das und dann suchst du dir die Frequenz aus und legst die da vor und dann musst du da auch keine Frequenzen wechseln, sondern das ist ein Knopfdruck.
Genau.
Ja, dann hast du die richtige Frequenz, hast du da auf Lager. Genau, das gleiche gilt für ATIS, also für Wetterinformationen, Landinformationen, die du da nicht gebraucht hast. Eine ernsthafte Mehrbelastung gibt es da eigentlich nicht. Ein kurzes Briefing von dem Anflug auf Speyer. Ich gehe davon aus, dass die Piloten modern ausgestattet waren. Du weißt, Linda, wie das ist mit den heutigen Sachen, Thema Vorflight, Thema Garmin Pilot, wo du einfach nur reinzoomst und drückst drauf und du hast sofort die Anflugkarten von dem Platz und die auch garantiert korrekt und aktuell. Also eine ernsthafte Belastung für jemanden mit dieser Erfahrungsstufe kann ich da eigentlich nicht erkennen.
Nee,
muss ich ganz ehrlich sagen.
Genau.
Ja, also heute mal was ganz anderes, ein Fall, wo man nicht wirklich zu einem richtigen Schluss kommen kann, was da eigentlich passiert ist, außer dass zwei Fluggeräte ineinander geflogen sind, das auf eine extrem unglückliche Art und Weise, mit einem offenen, großen Fragezeichen. Eure Meinung zu dem Thema interessiert mich sehr. Deshalb, wenn ihr zu diesem Unfall irgendwie eine Anmerkung habt, kontaktiert uns, schreibt uns auf unserer Facebook-Seite, auf unserer Instagram-Seite, jeweils unter Aircrash Podcast da zu finden, per Mail feedback@aircrashpodcast.de, sehr, sehr, sehr gerne, schreibt uns, wir gucken uns das an, wir werden in einer der nächsten Folgen drüber sprechen, aber mit dieser Ansage schließen wir diesen Fall an dieser Stelle. Kommen noch zu einer kleinen Änderung, die nicht so schön ist, aber im Moment einfach nicht anders machbar. es ist jetzt ein bisschen lächerlich, von wöchentlicher Veröffentlichung zu reden. Die gab es mal in diesem Podcast, ja, vor vielen, vielen Monaten. Das wird auch jetzt weiter nicht passieren. Linda und ich haben jetzt im Moment erstmal zweiwöchentlich angepeilt, würden gerne auch wieder den Montag als Aufnahmetag, den Freitag dann als Podcast-Veröffentlichungstag weiterplanen. Wir halten euch aber auf dem Laufenden. Geht mal davon aus, dass die nächste Folge in 2 Wochen kommt. Wenn das jetzt hier alles durch die Decke geht und wir plötzlich beide ganz viel Zeit finden, kriegen wir es vielleicht auch schon nächste Woche hin. Ich weiß es nicht. Da halten wir euch auf jeden Fall rechtzeitig auf dem Laufenden. Abonniert uns bei YouTube, abonniert uns bei Spotify, Apple Music oder Apple Podcasts, wo auch immer ihr Podcasts hört. Das hilft uns, vor allem bei YouTube. Klickt einmal auf Gefällt mir wegen dem Algorithmus. Und jetzt habe ich diese ganze Social-Media-Laberei auch hinter mich gebracht. Der kurze Hinweis in den Chat, bitte nicht verschwinden. Wir beenden an dieser Stelle nur die Aufnahme der eigentlichen Podcast-Folge, noch nicht diese Live-Sendung. Und quatschen danach noch ein bisschen lustig miteinander. Deshalb, Vorschau auf die nächste Folge gibt es auch noch nicht, weil was wir geplant haben, ist Air Florida 90, eine Folge, über die wir jetzt auch schon irgendwie seit Monaten reden. Da geht es um Vereisung. Ich fühle mich wettertechnisch jetzt nicht mehr wirklich imstande, über Vereisung zu sprechen. Also müssen wir gucken, ob wir das wirklich machen oder ob wir uns vielleicht nochmal was anderes aus der breiten Welt der Flugunfälle fischen. In diesem Sinne, an die Podcast-Hörer, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ich bin der Sebastian, mit mir zusammen die Linda.
Es hat sehr viel Spaß gemacht heute bei meiner ersten Folge und ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht und ihr konntet euch ein bisschen reinversetzen in unsere Analyse.
Das hoffen wir doch in der Tat. Und wir sehen uns dann nächste Woche oder in 2 Wochen. Der Chat sieht uns gleich noch. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.
Runway 180, clear to land, Delta Papa Charlie.